In der folgenden Katechismus-Sendung geht es um Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Ein Beitrag zur Woche für das Leben. Als am Aschermittwoch 2020 das Bundesverfassungsgericht urteilte, dass es ein Recht auf Beihilfe zur Selbsttötung gebe, berief es sich auf die menschliche Würde, Freiheit und Selbstbestimmung. Der Autor Josef Bordat verfasste daraufhin ein Buch, in dem er aus philosophischer und christlicher Sicht diese Begriffe Würde, Freiheit und Selbstbestimmung mit der Frage des assistierten Suizids in Beziehung setzte. Hören Sie in dieser Woche Beiträge aus diesem Buch. Es liest jetzt für Sie Gregor Dornis.
Wer im Internet nach Hilfe im Kontext von Selbstmord bzw. Suizid sucht, bekommt neben der Telefonseelsorge und Psychotests zunehmend auch die Angebote von kommerziellen Sterbehilfeorganisationen angezeigt. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum § 217 Strafgesetzbuch hat diese Art der in Anführungszeichen Hilfe für suizidale Menschen grundsätzlich möglich gemacht. Auch wenn das Thema Sterbehilfe vor allem im Kontext schwerer Erkrankungen und älterer Menschen diskutiert wird, zeigt sich doch hier eine gewisse Entgrenzung. Dahinter steht die Normalisierung des Suizid als Freitod verklärt bzw. missverstanden unter dem Paradigma der Würde und Selbstbestimmung. Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Mit diesem Dreiklang bewerben die Sterbehilfeorganisationen ihr Angebot. Es geht, das zur Erinnerung, immer noch darum, Menschen auf Wunsch und Verlangen zu Tode zu bringen. Dieses Handwerk entspreche dem Wesen seiner Würde, verwirkliche ein Maximum an Freiheit, sei gleichsam höchster Ausdruck der Selbstbestimmung. So die Befürworter der Sterbehilfe. Auch bei der Frage der Abtreibung spielen diese Konzepte eine Schlüsselrolle. Mein Bauch, in Klammern und alles, was da drin ist, gehört mir. Die Würde des Menschen wird auch in diesem Fall angeführt. Die Würde der Frau, zu der es gehöre, über ihren Körper selbstbestimmt entscheiden zu dürfen. Wer wollte da widersprechen? Dass Zeitpunkt und Ausmaß der Entscheidung die Abtreibung zum moralischen Problem werden lassen, wird dabei gerne übersehen. Festzuhalten ist, die Menschenwürde wird in beiden Fällen zum Gegenstand der Freiheit und Selbstbestimmung. Sowohl die eigene Würde, Suizid, als auch die Würde des Kindes, Abtreibung, lassen sich daran bemessen, wie frei und selbstbestimmt der Mensch entscheidet. Soweit die heute fast ausnahmslos anzutreffende Interpretation der Begriffe Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Es geht dabei ideengeschichtlich um die Befreiung von alten und daher mutmaßlich falschen Moralvorstellungen als Akt der Selbstbestimmung zur Erlangung dessen, was diese Vorstellungen nur verheißen, nicht aber verwirklichen. Menschenwürde. Ist dieser Gedankengang vom philosophischen Gehalt der benutzten Konzepte gedeckt? Was lässt sich aus Sicht der christlichen Anthropologie und Ethik erwidern? Prüfen wir die Begriffe Würde, Freiheit, Selbstbestimmung vor dem Hintergrund ihres lebensrechtlichen Verwendungskontexts in den Debatten über Abtreibung und Sterbehilfe. Die Begriffe Würde, Freiheit, Selbstbestimmung sind so eng miteinander verzahnt, ohne ineinander aufzugehen, dass die Gliederung der Abhandlung nur pragmatische Gründe hat. Dass ich die Würde voranstelle, ist ihrer Bedeutung geschuldet. Das Thema Würde spielt für die Sicht auf Freiheit und Selbstbestimmung eine überragende Rolle. Würde. Ich möchte in Würde sterben, und zwar wann ich will. Oder ich möchte selbst entscheiden, wann ich gehe, das ist Ausdruck meiner Würde. Oder auch, ich möchte niemandem zur Last fallen, der Gedanke daran beschämt mich. Oder ich möchte nicht entwürdigend behandelt werden, oder es nähme mir meine Würde, wenn man mich in Windeln packen müsste. Äußerungen, die so oder ähnlich im Kontext der Sterbehilfe-Debatte zu hören und zu lesen sind, sie sind verständlich und nachvollziehbar und widersprechen doch dem Begriff der Würde diametral. Denn es verfehlt die Grammatik der Würde, sie unter bestimmten Umständen zu verneinen oder auch nur als negierbar anzunehmen. Es ist gerade die Voraussetzungslosigkeit der Würdezuschreibung, die das Konzept Menschenwürde so wertvoll macht. Auch wenn man nichts mehr machen kann, ja, wenn man sich seiner selbst nicht mal mehr bewusst ist, bleibt man Mensch mit Würde. Diese Würde kann einem niemand nehmen, weil sie einem niemand sonst gegeben hat. Damit hat die Würde eine Ausnahmestellung im Kontext der Rechte inne. Sie ist keine konventionalistische Zuschreibung zum Menschsein, wie etwa Freiheitsrechte, sondern qua Menschsein ohne weiteres gegeben. Was Mensch ist, hat Würde. Punkt. Dagegen setzen nun die Sterbehilfe-Apologeten, was Mensch ist, bestimmt seine Würde. Hier wird die Würde über Selbstbestimmung definiert. Würde unterliegt hier dem Selbstbestimmungsvorbehalt. Würde? Gerne, wenn und solange ich es für Würde halte. Ohne die Selbstzuschreibung der Würde, ergo die Macht, sich selbst Würde zu oder abzuerkennen, wäre es gerade umgekehrt. Würde begrenzte Selbstbestimmung. Davor will man sich hüten. Ich bestimme immer noch selbst, was Würde ist. Würde ist also nichts dem Menschen unbedingt Eigenes, seinem Willen damit Entzogenes, sondern etwas, das der Mensch selbst bestimme, ganz individuell. Aus dieser Sicht ist Würde ein autonom bestimmtes Phänomen. Der Philosoph Dieter Birnbacher sagt in seinem Testimonial für die Seite Letzte Hilfe, Zitat, würdiges Sterben, ja, aber gemäß meinen persönlichen Würdevorstellungen. Ganz persönliche Würdevorstellungen sollen es also sein. Was Würde ist, bestimmte immer noch ich. In Facebook wirbt eine Seite namens Pro Sterbehilfe, angesichts der Likes wohl eher wenig rezipiert, um neue Fans mit dem Slogan »Zeige, dass auch du Respekt vor der Menschenwürde hast«. Gemeint ist, vor dieser Menschenwürde, also vor einer Würde, deren Bedeutung man selbst gestaltet, die man selbst bestimmt, deren Verwendung damit gerade der Selbstbehauptung gegen als überkommen betrachtete Heteronormativität staatlicher oder religiöser Verbindlichkeit, also Bevormundung, dient und damit wiederum der autonomen Selbstbestimmung. Würde und Selbstbestimmung sind in einem Wechselverhältnis angelegt, aus dem es kein Entrinnen gibt. Nicht mit der Würde, sondern mit der Selbstbestimmung als Dreh- und Angelpunkt. Wohlgemerkt, es geht freilich immer nur um das Bestimmen des Würdebegriffs im Hinblick auf die eigene Person. Also die eigene Würde wird selbst definiert. Nur die eigene Würde. Autonomie-Apologeten betonen immer, dass man es auch anders sehen könne. Alles andere wäre ja ein offener Widerspruch zur postulierten Absolutheit der Selbstbestimmung, die die Absolutheit der Würde ablösen soll. So viel Fairness muss sein. Dass hier der Begriff trotzdem falsch verwendet wird, ist offensichtlich, denn er steht und fällt ja gerade damit, dass die Würde etwas sein muss, das unbedingt, ungeachtet meiner Präferenzen und Gefühle gilt. Welchen Wert hätte sie sonst, wie könnte man sonst den Staat auf Achtung und Schutz der Würde des Menschen verpflichten, an ganz prominenter Stelle auch im Grundgesetz, wenn jeder Mensch nicht nur faktisch etwas darunter versteht, das gilt grundsätzlich auch für Freiheit, Gerechtigkeit etc., sondern auch normativ etwas anderes darunter verstehen soll, kann, darf. Umgekehrt, wenn der Staat selbst keinen Definitionsansatz bietet, wenn auch die Kirche auf jede Interpretation verzichtet oder beide, Staat und Kirche, auch bloß als Subjekte wahrgenommen werden, die eben ihre unverbindliche Meinung äußern, wie Dieter Birnbacher vorhin, sondern wenn man es völlig ins Gutdünken des Bürgers stellt, was denn nach Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz geachtet und geschützt werden soll. Wenn der Begriff also deutungsoffen gehalten wird und keine heteronomen Vorgaben, weltliche des Staates, geistliche der Kirche, das freie Spiel der Selbstbestimmung des in Bezug auf seine Würdekonzeption über allem, insoweit auch über Kirche und Staat, thronenden Subjekts überschatten soll. Wie soll man dann noch einen Würdebegriff aufrechterhalten, der nicht komplett in Selbstbestimmung aufgeht und damit überflüssig wird? Das Bundesverfassungsgericht ist am 26. Februar, Aschermittwoch 2020, diesen Weg nachgegangen. Der mittlerweile verstorbene Moraltheologe Eberhard Schockenhoff analysiert die damit eingeschlagene Richtung in einem Aufsatz, nachdem er dargelegt hat, warum die Menschenwürde im weltanschaulich neutralen Staat juristisch nicht auf eine bestimmte Deutung bzw. Auslegung reduziert werden darf, hält er dem Gericht vor, sich auf geradezu, Zitat, handstreichartige Weise dieser auf erlegten Abstinenzpflicht entzogen zu haben, Zitat, indem es eine neue Letztbegründung der Freiheit zum Suizid proklamierte. Die selbstbestimmte Verfügung über das eigene Leben sei für das Bundesverfassungsgericht, so zitiert dann Schockenhoff den Beschluss, unmittelbarer Ausdruck der Menschenwürde innewohnenden Idee autonomer Persönlichkeitsentfaltung. Sie ist, wenngleich letzter, Ausdruck von Würde. Daraus folge, so Schockenhoff, dass das Bundesverfassungsgericht damit einen Standpunkt verlasse, einen Standpunkt oberhalb unterschiedlicher inhaltlicher Festlegungen der Menschenwürde und sich damit ein weltanschauliches Verständnis zu eigen mache, dass diese, also die Menschenwürde, mit prinzipiell unbeschränkter individueller Selbstbestimmung gleichsetze. Durch diese Auslegung der Menschenwürde-Garantie, diese Auslegung im Sinne schrankenloser Autonomie und Selbstverfügung, dadurch verwerfe das oberste Gericht, folgert Schockenhoff schließlich, verwerfe das Gericht zugleich die Konkordanzformel, die dem Anfang 2015 vom deutschen Parlament beschlossenen Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung zugrunde lag. Eberhard Schockenhoff betont im Anschluss die Bedeutung der Differenz von privater und geschäftsmäßiger und damit öffentlich-gesellschaftlicher Suizidbeihilfe, die man politisch nachvollziehen, vom Standpunkt einer konsequenten Lebensschutzethik her, aber durchaus kritisieren kann. Auch im privaten Umfeld kann eben jener Druck entstehen, der einer wirklichen und insoweit achtenswerten Autonomie querliegt. Wie lässt sich das denn auch verhindern? Im Privaten geht es doch manchmal ebenso um nackte wirtschaftliche Interessen, Wo liegt im Hinblick auf eine anti-autonomistische Druckkulisse der Unterschied zwischen einer Sterbehilfeorganisation, die für ihren Dienst x Euro verlangt und ihre Leistung mit Euphemismus vermarktet, und einem Angehörigen, der verhindern will, dass x Euro aus einem potenziellen Erbe für einen Platz im Pflegeheim aufgewendet werden und daher den Sterbenden subtil bedrängt? Wo ist die Differenz zwischen dem Werben der Organisation für ihre in Anführungszeichen Dienstleistung am künftigen Kunden und dem Werben des Angehörigen um ein freiwilliges Ende des künftigen Erblassers, etwa durch andauernde zielgerichtete Bemerkungen zum eigenen Finanzbedarf? Ja, ist nicht der alte Mensch viel eher bereit, darauf zu reagieren und ein letztes, in Anführungszeichen, gutes Werk für den Angehörigen zu tun, auch wenn er das eigentlich gar nicht will, als auf eine Zeitungsanzeige oder einem Internetwerbespot einer Sterbehilfeorganisation hin dieser einen Auftrag zu erteilen? Das Bundesverfassungsgericht lässt in seinem Beschluss die Differenz aus einem ganz anderen Grund nicht gelten. Nicht jeder Sterbewillige habe Angehörige, die ihm helfen können. Daher brauche es die Sterbehilfe als vermarktete Dienstleistung für alle. Konsequenterweise müsste man dann allerdings auch dafür sorgen, dass diese auch wirklich für jede und jeden erschwinglich ist, was letztlich bedeutet Sterbehilfe als Kassenleistung. Auch das Bundesverfassungsgericht erkennt an, dass es das gesellschaftliche und familiäre Umfeld gleichermaßen sein könnte, das Menschen in die missliche Lage bringe, Zitat, sich gegen ihren Willen mit der Frage der Selbsttötung auseinandersetzen zu müssen und diese Menschen infolgedessen mit Verweis auf Nützlichkeiten unter Erwartungsdruck geraten. Wie man es auch wendet, das Problem liegt für mich viel tiefer. Das Einfallstor ist bereits die Überbetonung der Autonomie im Kontext des Würdebegriffs. Das darf ich sagen, ich muss die Würde nicht weltanschaulich neutral begreifen. Offenbar ist das ohnehin eine Illusion, ein bestimmtes Vorverständnis braucht es wohl immer. Das Bundesverfassungsgericht hat sich für die autonomistische Deutung der Würde und damit für eine säkularistische Sicht entschieden. Ich hingegen bleibe dabei. Was Mensch ist, hat Würde. Punkt. Nicht als Ausdruck seiner Selbstbestimmung, sondern qua Sein. Das lässt sich am besten im Kontext des jüdisch-christlichen Menschenbildes verstehen, aber auch einige säkulare Ansätze können diese Voraussetzungslosigkeit aufzeigen und damit die Grenzen des subjektiv individuell bemessenen Deutungsraums über den Begriff der Menschenwürde. Durch den historischen und systematischen Begründungsdiskurs zum Würdebegriff müssen wir uns durcharbeiten, denn welchen Grund man dafür sieht, von einer Würde des Menschen zu sprechen, legt fest, was man unter Würde des Menschen versteht und damit zugleich, in welchen Fällen man meint, die Würde des Menschen sei verletzt. Jean-Pierre Wils resümiert in seinem Artikel Würde im Handbuch Ethik: Die Tatsächlichkeit der Verletzung der Würde des Menschen hängt in hohem Maße davon ab, welche Bedeutung ihr aus dem umfangreichen Spektrum ihrer Semantik zugewiesen wird. In diesem Artikel geht der Autor auch auf die rechtssystematische Differenz von Prinzip und Regel ein. Man muss wissen, was das Menschenwürdeprinzip, also den Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar, man muss wissen, was das Menschenwürdeprinzip ausmacht, um zu erkennen, wann die Menschenwürde Regel des Grundgesetzes gebrochen wurde. Angetastet wird die Würde demnach nur, wenn sie prinzipiell Vorrang hatte. Was im Verhältnis von Staat und Individuum nicht immer der Fall ist, weil die Lebenswelt Konstellationen kennt, in denen die Achtung und der Schutz der Menschenwürde nicht für alle Beteiligten gleichermaßen möglich ist. Man denke an ethische Dilemmata wie Würde gegen Würde-Kollisionen. Absolut gilt sie also nur dann, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, dass sie im Prinzip gilt und Vorrang hat. Wenn in diesem Fall Achtung und Schutz der Menschenwürde nicht gewährleistet werden, wird die Menschenwürde verletzt. Und nur dann. In Lebensschutzdebatten kommt es zu diametral entgegengesetzten Ansichten. Wird die Würde des Menschen durch das Verbot oder die Erlaubnis zur Suizidbeihilfe verletzt? Wessen Würde ist bei der Abtreibung verletzt? Die der Mutter, wenn man Abtreibungen verbietet und oder ihre Durchführung erschwert? Oder die des ungeborenen Kindes, wenn man Abtreibungen erlaubt und oder ihre Durchführung erleichtert? Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir uns die jeweils zugrunde liegenden Konzepte von Würde anschauen, die eng mit unterschiedlichen Menschenbildern zusammenhängen. Das jüdisch-christliche Menschenbild. Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Die Frage richtet sich an Gott, den der Psalmist als Schöpfer anspricht, der seinem Geschöpf zugewandt bleibt. Ihre Antwort findet sie in der Würde, die dem Menschen eignet. Die frühe christliche Tradition knüpft hier an und leitet die Würde des Menschen von Gott her, von der Gottebenbildlichkeit. Sie hebt die Unterschiede zwischen Menschen und Völkern auf und manifestiert eine allgemeine, universale Menschenwürde mit absolutem Geltungsanspruch. Die christliche Philosophie verleiht dem Menschen, und das war völlig neu, als dieser Gedanke im Zuge der Ethik Jesu auftrat, die christliche Philosophie verleiht dem Menschen eine unveräußerliche Würde, die sich nicht nur aus der Geschöpflichkeit und Gottebenbildlichkeit des Menschen ergibt, sondern vor allem durch die Menschwerdung Gottes ihre Pointe erfährt. Als Abbild des personalen Gottes ist dem Menschen personale Würde verliehen. Sie, die Menschenwürde, ist das Echo auf die Gottebenbildlichkeit, wie es Ludger Honnerfelder einmal ausdrückt. In Christus bekräftigt Gott diese Würde des Menschen durch die größtmögliche Zuwendung des Schöpfers zum Geschöpf, die Identifikation. Menschenwürde beschreibt die Gebundenheit des Menschen an ein absolutes Sein, an Gott, der ihm, dem Menschen, die unbedingte Würde verleiht, weil er ihn unbedingt liebt, so sehr, dass er, Gott, sich mit ihm, dem Menschen, eint. Diese Liebe feiern wir jedes Jahr zu Weihnachten. Gottebenbildlichkeit ist demnach eine Gabe Gottes, die sich durch Unverfügbarkeit für den Menschen auszeichnet. Sie ist keine Qualität des Menschen. Sie besteht nicht in etwas, das der Mensch ist oder tut, sondern sie besteht in dem, der Mensch selber und als solcher besteht. Ja, er wäre nicht Mensch, wenn er nicht Gottes Ebenbild wäre. Er ist Gottes Ebenbild, indem er Mensch ist. Damit ist die Würde des Menschen, die aus der Gottebenbildlichkeit erwächst, unveräußerlich nicht von ihm zu trennen, weil die Gottebenbildlichkeit nicht von ihm zu trennen ist. So ist der Mensch als geschaffenes Ebenbild Gottes von seinem Ursprung, seinem Wesen und seinem Ziel her nicht eigenbestimmt. Seine Würde ist eine Dignitas aliena, eine fremde Würde, wie Luther sie nennt. Der Mensch konstituiert sich also nicht in völliger Autonomie als selbstbestimmtes Subjekt, sondern bleibt dem Objekt in einer heteronom gestalteten Beziehung zugewandt. Gerade dadurch erhält der Mensch nicht nur eine ihm fremde, sondern eine ihm entzogene Würde, eine absolute Würde, die nicht Gegenstand konventioneller Überlegungen der Gemeinschaft oder subjektiver Entscheidungen des Menschen sein kann. Die Würde des Menschen kommt als fremde Würde, Dignitas aliena. Die Würde des Menschen kommt als fremde Würde von Gott. Anders gesagt, die Unantastbarkeit der Würde hat einen Preis. Die Bindung des Menschen an Gott. Daraus erwächst seine Verantwortung vor Gott, auf die in der Präambel des Grundgesetzes verwiesen wird. Heute sind wir, so scheint es, nicht mehr bereit, diesen Preis zu zahlen, doch ohne die absolute Würde wird der Mensch zum Spielball von Interessen, kann instrumentalisiert werden und verliert den Anspruch auf unbedingte Achtung seines Lebensrechts. Christinnen und Christen sind aufgerufen, im Geiste der schöpfungstheologischen und der christologischen Anthropologie Einspruch zu erheben, wenn die Würde des Menschen zur Disposition gestellt wird. Diesem Ruf sind sie in der Vergangenheit gefolgt. Die Abschaffung der Sklaverei etwa konnte nur gelingen, weil sich Christenmenschen vor dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes für die Freiheit der Sklaven einsetzten. Dieser Ruf ist auch heute zu hören, gleichwohl er von vielen anderen Rufen überlagert zu werden droht. Die christliche Stimme, insbesondere die mit katholischer Tonlage, die christliche Stimme, die diesen Ruf weiterträgt, ist heute die einzige, die sich noch deutlich vernehmbar für den unbedingten Schutz des menschlichen Lebens erhebt. Christinnen und Christen erheben ihre Stimme, weil es im Christentum eine absolute, von Gott her bestimmte Würde zu schützen gilt. Ausgangspunkt des Lebensschutzes in der katholischen Kirche ist diese schöpfungstheologische Anthropologie. Das menschliche Leben ist heilig, weil es von seinem Beginn an der Schöpfermacht Gottes bedarf und für immer in einer besonderen Beziehung zu seinem Schöpfer bleibt, seinem einzigen Ziel. Nur Gott ist der Herr des Lebens von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Niemand darf sich unter keinen Umständen das Recht anmaßen, ein unschuldiges menschliches Wesen direkt zu zerstören. So steht es im Katechismus. Und weiter heißt es dort: Das menschliche Leben ist vom Augenblick der Empfängnis an absolut zu achten und zu schützen. Katechismus der katholischen Kirche. Das menschliche Leben ist vom Augenblick der Empfängnis an absolut zu achten und zu schützen. Schon im ersten Augenblick seines Daseins sind dem menschlichen Wesen die Rechte der Person zuzuerkennen, dazu das unverletzliche Recht jedes unschuldigen Wesens auf das Leben. Zitat Ende Katechismus. Das bedeutet, alles, was darauf hinwirkt, das entstandene Leben zu beenden, ist immer unsittlich. Und damit steht in der Frage der Abtreibung alles zur Disposition. Wenn schon das Lebensrecht des ungeborenen und insoweit unschuldigsten Menschen Gegenstand eines Abwägungsprozesses sein kann, wenn sich der Mensch für oder gegen das Leben entscheiden darf, wohlgemerkt mit Wirkung auf Dritte, dann ist nichts mehr sicher. Die heilige Mutter Teresa drückte oft ihre Verzweiflung darüber aus, dass ein Kind heutzutage nicht einmal mehr im Mutterleib sicher ist. Nur in der schöpfungstheologischen Perspektive einer heteronom begründeten und damit dem Menschen entzogenen Menschenwürde lässt sich auch die Haltung der Kirche zum Suizid oder zur aktiven Sterbehilfe verstehen, die der Katechismus wie folgt umreißt. Zitat Katechismus: Eine Handlung oder eine Unterlassung, die von sich aus oder der Absicht nach den Tod herbeiführt, um dem Schmerz ein Ende zu machen, ist ein Mord, ein schweres Vergehen gegen die Menschenwürde und gegen die Achtung, die man dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, schuldet. Das Fehlurteil, dem man gutgläubig zum Opfer fallen kann, ändert die Natur dieser mörderischen Tat nicht, die stets zu verbieten und auszuschließen ist. Zitat Ende Katechismus. Und so wie es nicht der Würde des Menschen entspricht, vor der von Gott geschenkten Zeit getötet zu werden, so entspricht es auch nicht seiner Würde, wenn er als biologisches System über seine Zeit hinaus am, in Anführungszeichen, Leben gehalten wird. Denn der Mensch ist mehr als sein Körper und das Leben mehr als biologische Existenz. Es kann Situationen geben, in denen es gerade die Würde des Menschen ausmacht, wenn man ihn sterben lässt, also passive Sterbehilfe leistet. Das sieht auch der Katechismus der katholischen Kirche vor. Zitat: Die Moral verlangt keine Therapie um jeden Preis. Außerordentliche oder zum erhofften Ergebnis in keinem Verhältnis stehende aufwendige und gefährliche medizinische Verfahren einzustellen, kann berechtigt sein. Man will dadurch den Tod nicht herbeiführen. Man nimmt nur hin, ihn nicht verhindern zu können. Soweit zur Würde im jüdisch-christlichen Menschenbild. Das säkular-philosophische Menschenbild. Dass Würde und Selbstbestimmung in der säkularen Philosophie sehr eng aufeinander bezogen sind, ergibt sich aus dem Umstand, dass ein Spezifikum des Menschen gefunden werden muss, das direkt und ausschließlich mit menschlichem Verhalten in Verbindung gebracht werden kann. Was macht den Menschen so besonders, dass ihm eine Würde zukommt, die etwa einem Hund oder einem Eichhörnchen in dieser Absolutheit nicht zukommen? Es braucht einen Grund für die herausgehobene Stellung des Menschen in der Ordnung der Welt, die seine besondere Behandlung nahelegt bzw. rechtfertigt. Neuerdings gegen Versuche auch bestimmten Tieren als Personen eine Würde zuzusprechen und nicht nur einen Eigenwert. Schöpfungstheologische Ansätze beantworten diese Frage biblisch. Also, der Mensch erhält von Gott die unveräußerliche Würde geschenkt, insoweit er als Gottes Abbild geschaffen ist. Philosophische Schulen, die ohne den Gedanken der Geschöpflichkeit des Menschen auskommen wollen, müssen ein anderes Spezifikum definieren. Ihnen wird gerade die menschliche Vernunft, die Denkseele, das Denkvermögen, die Denkseele oder das Denkvermögen bei Aristoteles, der Intellekt und damit die Fähigkeit zur rationalen Selbstbestimmung zum ureigens Menschlichen. Einschlägig ist in diesem Sinne die Bestimmung des Menschen bei Günther Düring. Zitat: Jeder Mensch ist Mensch, Kraft seines Geistes, der ihn abhebt von der unpersönlichen Natur und ihn aus eigener Entscheidung dazu befähigt, seiner selbst bewusst zu werden, sich selbst zu bestimmen und sich und die Umwelt zu gestalten. Entsprechend setzt dieses säkulare Menschenbild die Menschenwürde als Axiom und sieht Artikel 1 Grundgesetz als, so wörtlich, axiomatische Ewigkeitsentscheidung. Dieses säkulare Menschenbild lässt also den Begriff Menschenwürde unbegründet und postuliert lediglich ihre Bedeutung für unser Rechtssystem. Ein anderer Autor entwickelte in diesem Sinne die Anthropologie der Verfassung als Vorstellung vom Menschen als einem geistlich-sittlichen Wesen, das darauf angelegt ist, in Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich zu entfalten. Wobei dieses Wesen im Grundgesetz nicht selbstherrlich gedacht sei, sondern bei aller Individualität gemeinschaftsbezogen und gemeinschaftsgebunden bleibe. Wenn nun die Selbstbestimmungsfähigkeit der Vernunft Grund dafür ist, dass dem Menschen Würde zukommt, dann liegt es freilich nahe, die nähere Bestimmung der Würde, ihre Bedeutung und ihre Tragweite vom vernunftbegabten Menschen selbst bestimmen zu lassen, einschließlich der ethischen Schlussfolgerungen, die daraus zu ziehen sind. Dieser Übergang vom Deskriptiven zum Präskriptiven ist jedoch keineswegs so einfach möglich. Warum sollte eine Entität, die sich nach der These einer Fähigkeit bedankt, dieser Fähigkeit immer untergeordnet bleiben? Abgesehen von der Frage, ob das wirklich reicht, eine Denkseele oder Geisteskraft anzunehmen, ohne zu sagen, woher diese wiederum kommen mag. In der Stoa ist es noch die enge Verbindung zur Weltseele, die dem Menschen Vernunft verschafft. Im Christentum erwächst dann der Gedanke der Geschöpflichkeit und damit die Verbindung zu Gott. Der christliche Würdebegriff ist argumentativ abhängig von der Existenz Gottes und damit ontologisch unverfügbar. Der säkularphilosophische ist abhängig vom Menschen. Die Unverfügbarkeit wird hier nur postuliert. Man muss darauf hoffen, dass man sich im Hinblick auf die hohe Stellung der Würde einig ist und bleibt. Die Würde im Christentum unterliegt Gottes Willen, der sie stiftet. Die Würde in der säkularen Philosophie, der Vernunft des Menschen, die es ihm ermöglicht, sie zu entdecken. Die Würde als Entität untersteht also entweder einer höheren Entität oder aber der Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Einmal landet man im Dogma des religiösen Glaubens, einmal in der Zirkularität bzw. in der Ersetzung von Würde durch Selbstbestimmung mit allen Konsequenzen.
Details zu der gerade zu Ende gegangenen Katechismus-Sendung können Sie im Tagesprogramm auf horeb.org bzw. der Radio Horeb App einsehen. Dort finden Sie auch die näheren Angaben zum Buch von Josef Bordat, Würde, Freiheit, Selbstbestimmung, Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand. Auch unser Hörerservice gibt Ihnen gerne Auskunft zu diesem Buch.